Ja, im Fußball würde man sagen, er hat eine richtige Steilvorlage bekommen. Denn wir haben zuerst ein Lied gesungen, was super zum Thema passt. Dann ein Stück aus der Geschichte, die sich vor 2000 Jahren ereignet hat. Dritter Advent, ein ungewöhnliches Thema an diesem Nachmittag für euch, was ich mitgebracht habe. Das Thema meiner Kurzpredigt heißt heute vom grauen Esel zum weißen Pferd. Was hat das mit Weihnachten zu tun, würdet ihr euch vielleicht denken. Aber wenn ihr dieses Lied aufmerksam verfolgt habt, dann haben wir da schon etwas gehört. Von Esel und von Ochsen. Wir haben von Königen gehört. Und wir stellen uns mal kurz so eine klassische Krippendarstellung an. Ich denke, alle haben ein Bild im Kopf von ganz verschiedenen Krippen, von ganz kleinen oder auch ganz großen. Oder wer schon mal auf den Weihnachtsmarkt in Lübeck war, der wird auch dort diese große Krippe vielleicht schon entdeckt haben, zwischen all den Dingen, die Kommerz zu Weihnachten ausmachen. Und an diesem Nachmittag wollen wir uns erinnern an das Wesentliche zur Weihnacht. An das, was dort geschehen ist vor nahezu 2000 Jahren. Und wenn wir so eine Krippendarstellung vorstellen, so ist natürlich die klassische Krippe das Jesuskind in der Mitte, Maria und Josef. Weiterhin sehen wir Hirten oft mit Schafen zu sehen, im Hintergrund meistens Ochse und Esel. Und obwohl sie viele Tage später eingetroffen sind, natürlich die drei heiligen Könige, wie sie genannt werden, mit Kamelen und Dienerschaft. Also es gibt da unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Aber denken wir kurz diese 2000 Jahre zurück. Der Arzt Lukas berichtet uns in diesem wunderbaren zweiten Kapitel über das Geschehen. Und ich denke, fast jeder von euch, der lange Christ ist, kennt diese Geschichte auswendig. Es begab sich zu der Zeit, als ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und die Schätzung war die allererste und so weiter. Und ich denke, fast alle könnten diesen Text formulieren bis zum Ende. Heute bereits schon ein Stückchen aus diesem Geschehen auf Plattdütsch. Vielen Dank, Helga, einmal in dieser Form fand ich ganz stark. Von Nazareth nach Bethlehem, liebe Geschwister und Freunde. Es war üblich, dass man zu dieser angeordneten Zählung in den Heimatort zurückgehen musste. Nämlich das männliche Oberhaupt, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Und Josef, er stammt ja letztendlich aus Bethlehem. Er hatte sich zwar in Nazareth niedergelassen, aber musste jetzt zurück nach Bethlehem und er machte sich auf mit seiner Verlobten, mit Maria, in seinen Geburtsort. Je nach gewählter Strecke ungefähr 150 Kilometer, heute mit dem Fahrzeug vielleicht in knapp 3 Stunden gut erreichbar. Damals musste man diesen Weg wohl oder übel zu Fuß zurücklegen. 150 Kilometer, das entspricht ungefähr 5 Tagen à 30 Kilometer Wegstrecke. Jeden Tag 30 Kilometer mit Gepäck. Und wir bedenken natürlich auch Maria, hochschwanger zu dieser Zeit. Wie haben Sie das wohl gemeistert? Und ich denke, dass Sie einen Esel mitgenommen haben, auf dem Maria sich zeitweise ausruhen konnte auf dem Weg dorthin. Trotzdem entsprechend anstrengend. Im Hochland von Nordspanien, auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela, habe ich ähnlich lange Strecken zu Fuß gelegt, ungefähr 30 Kilometer Tagesleistung, und das ist schon ganz gut. Und dann eben unter diesen erschwerten Bedingungen. Und ich habe gedacht, Jesus kommt auf diese Welt, noch im Mutterleib, schon reitend auf einem Esel. Esel? Das war zu der Zeit das gängliche Last- und Reittier. Erstens, wer konnte sich schon ein Pferd leisten in dieser Zeit? Und zweitens habe ich mir sagen lassen, Esel besitzen eine besondere Fähigkeit, um sich im unwegsamen Gelände voranzubewegen, denn sie können jeden Fuß einzeln setzen, was andere Huftiere nicht so gut können. Und deswegen war Esel eben eines der Reittiere zu dieser Zeit. Ich habe es selbst einmal erlebt in den Bergen Kretas. Wir sind auf einem Berg gewesen und den Berg hinunter bin ich dann auf einem Esel geritten, ein ganz schmaler, abschüssiger Pfad. Und ich denke, ich habe viel mehr Angst gehabt, von dem Esel runterzufallen, als dass der Esel irgendeinen Schritt verkehrt gemacht hat. Er ist ruhig und sicher diesen ganzen Weg und hat diesen Pfad super gemeistert. Später lesen wir in manchen Berichten oder auch auf manchen Zeichnungen die Flucht nach Ägypten, die heilige Familie, wie man sie so nennt, mit dem Jesuskind, auch auf einem Esel hinab nach Ägypten gezogen. Obwohl das biblisch nicht belegt ist, aber es war eben vermutlich so die damalige Zeit. Und ich möchte ganz gerne ganz kurz symbolisch beleuchten, warum Ochse und Esel in der Krippe ihren Platz haben, obwohl sie biblisch gar nicht belegt sind. Wenn wir uns Krippendarstellungen anschauen, so finden wir diese beiden Tiere fast immer. Ochs und Esel, also wie erwähnt in der Grundausstattung einer jeden Krippe, vielleicht einmal zunächst, dass das den Stall oder die Höhle darstellen sollte, wo Tiere normal ihren Wohnort hatten. Aber wenn wir die Bibel betrachten, haben wir zwei markante Verse, die uns ein bisschen in diese Richtung leiten könnten. In Jesaja 1, Vers 3, also das Alte Testament, heißt es einmal, der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe des Herrn. Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Ansicht. Wahrscheinlich haben sich die Christen in der neuen Zeit darauf besonnen, auf diesen alten Bericht aus dem Testament, und haben das in die heutige Zeit oder die damalige theologische Denken umgesetzt, indem sie einen Text aus Johannes 1, Vers 11 zitiert haben, wo er heißt, er kam in sein Eigentum, aber Jesaja nahm ihn nicht auf. Und dann, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab das Recht, Gottes Kinder zu werden. Freunde, das ist ein begeisternde Worte Gottes, wenn wir das so verinnerlichen können. Also symbolisch steht der Esel einmal für das Volk Israel und der Ochse für das Heidentum. Beide haben ihren festen Ort an der Krippe. Beide sind gleichberechtigt berufen, Volk Gottes zu sein. Esel, auch als Tier der Demut bekannt, ein Wegweiser auf Jesus Christus hin, der als Gott sich so klein gemacht hat, wie der kleinste abhängige Mensch. Und Jesus hat seinen Jüngern die Botschaft erlassen, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nachzulesen Matthäus 11, 29. Darüber hinaus, denke ich, ist auch der Ochs ein Sinnbild als alttestamentliches Opfertier auf den Opfertod Jesu hin. So steht am Anfang des Lebens Jesu der graue Esel und am Ende seines Lebenswegs auf dieser Erde steht wieder ein grauer Esel im Mittelpunkt. Diese Begebenheit finden wir in Lukas 19, nämlich zum Einzug nach Jerusalem, Jesus reitend auf einem Esel. Dazu habe ich eine nette kleine Geschichte gehört, die ich mit euch teilen möchte. Der römische Stadthauptmann in Jerusalem war in höchster Aufregung. Vor dem Stadttor tut sich etwas. Es sieht aus wie ein neuer Angriff auf unsere Besatzungsmacht, raunt er seinen Getreuen zu. Ein neuer König mit Gefolge. Gerade habe ich die letzte Aufruhr mit Mühe unterdrücken können. Und jetzt schon wieder und setzt seine Truppen in Alarmbereitschaft. Da kommt die neueste Nachricht eines Spions, indem er sagt, wir können alles abblasen. Ein König auf einem Esel, oh wie lächerlich. Und nur 12 Männer im Gefolge und dazu noch unbewaffnet. Die Story fand ich echt ganz nett. Nämlich Jesus Einzug in Jerusalem zur damaligen Zeit. Noch möchte ich einmal ganz kurz zurückblenden und uns noch einmal mit dem Gedanken der heiligen drei Könige in Berührung setzen. In Matthäus 2, Vers 1, 2 lesen wir ja, da Jesus geboren war zu Bethlehem Judäa zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland in Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Weise aus dem Morgenland. Vermutlich Gelehrte, Sterndeuter oder auch Astronomen. Und in der allgemeinen Volksfrömmigkeit, Freunde, sind drei Könige daraus geworden. Und wir fragen uns natürlich, warum drei? Warum Könige? Und dann noch mit Namen und mit Hautfarbe, so wie wir es heute in der christlichen Tradition verstehen. Zunächst der Gedanke, drei Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Drei Könige, drei Geschenke, okay. Aber ich habe da noch einen Text entdeckt aus dem Alten Testament, der uns so auf die Pferde bringen möchte. Nach meinem Verständnis und nach dem Verständnis auch der Volksfrömmigkeit, warum da drei Könige plötzlich raus geworden sind und so weiter. Da heißt es in 1. Mose 9, also am Anfang der Heiligen Schrift bereits, in der Geschichte mit Noah. 1. Mose 9, ab 18, die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind diese, Sem, Ham und Japhet. Das sind die drei Söhne Noahs, von ihnen kommen alle Menschen auf der Erde. Also die drei großen Volksgruppen, die wir kennen, nämlich Semiten, das spätere Volk Israel, Hamiten, die Völker mit der dunklen Hautfarbe und Japhetiten, die Volksgruppen mit heller Hautfarbe. Und Könige? Ja, im Verständnis der damaligen Zeit war doch der König, der ein Volk präsentiert hatte, als Oberhaupt eines ganzen Volkes. Und im Laufe der Jahrhunderte bekamen diese heiligen drei Könige in Anführungsstrichen noch Namen. Wer wird bekannt sein? Kaspar, Melchior, Balthasar. Ich erinnere an die Sternsinger, die ja wieder am 6. Januar über dieses Land ziehen werden und dann an die Haustüren irgendwelche seltsamen Schriftzeichen malen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, schwerpunktmäßig in katholischen Gegenden. Da steht dann zum Beispiel nächstes Jahr 20-C+M+B-20. 2020, das Jahr 2020 und dann CMB, Kaspar, Melchior, Balthasar. Warum diese Kombination, warum diesen Namen? Und wir bleiben ja den Initialen hängen. CMB, das ist im Lateinischen die drei Worte, Christus, Mansonem, Benedicat. Und das heißt auf Deutsch, das einfach übersetzt, Christus segne dieses Haus. Deswegen steht es über der Haustür, diese Buchstaben, jetzt am 6. Januar, 20-C+M+B-20. Christus segne es, nicht mehr und nicht weniger eigentlich. Soweit der Gedanke zur Krippendarstellung in unserer heutigen Zeit. Wir feiern Weihnachten. Wir sind das Kind in der Krippe. Aber wir sehen darüber hinaus, eben nicht nur alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen, sondern wir sehen den Mann, der über die staubigen Straßen Galiläas, Judäas, Damas geht, der wohltut und heilt. Aber wir sehen auch den Mann der Schmerzen am Kreuz von Golgatha, der für die Sünden der Menschen stirbt, der begraben wird, der aber wieder aufersteht und der gen Himmel fährt. Und somit endet dieser irdische Part des Sohnes Gottes. Vom Kind in der Krippe bis Kreuz von Golgatha bis zur Auferstehung. Mein Thema lautet ja heute, vom grauen Esel zum weißen Pferd. Werf meinen Blick in die Zukunft. Wir haben jetzt 2000 Jahre zurückgeblickt. Werf mal einen Blick in die Zukunft, wo ich mir keine Jahreszahl erlauben möchte, nämlich in den Himmel und die zukünftigen Zeiten. Zunächst eine kleine Geschichte von Ulrich Passani. Berichtet in einer Pro-Christ-Veranstaltung hat er Folgendes erzählt. Es geschah in der Essener Krugerhalle eine Pferdeschau mit allem Drum und Dran, Pferde, Reiter, Kutschfahrten. Die Initiative Sportler ruft Sportler bekam eine halbe Stunde für einen christlichen Einschub. Eine Westernkutsche in einem Vierergespann fährt in die Arena. Ein Prediger in Westernkluft stellt die Frage in den Raum: Was interessiert uns als Pferdefreunde am meisten? Gibt es Pferde im Himmel? Und dann sagt er: Ja, Freunde, ich habe eine wunderbare, gute Nachricht für euch alle, ihr lieben Pferdefreunde im weiten Rund der Kugelhalle. Es gibt Pferde im Himmel. Und schon berichtet er über die Offenbarung 19, wo es heißt: Ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Darauf saß es Treu und Wahrhaftigkeit. Er war angenommen mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgt das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinen Leinen. Er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand, auf seiner Hüfte: König aller Könige, Herr aller Herren. Geschwister und Freunde, Adventszeit bedeutet für uns ja Ankunftszeit. Wir feiern viermal Advent. Das wäre ein ganz eigenes Thema, weil viermal Advent auch für ein viermaliges Ankommen, Wiederkommen in Jesu Christi steht. Und deswegen möchte ich heute nur zwei davon ganz kurz beleuchten. Wir werden diese erste Ankunft demnächst feiern, ein paar Tage noch, dann feiern wir das Kind in der Krippe, Heiligabend. Aber der Blick geht heute darüber hinaus, nämlich vom grauen Esel zum weißen Pferd. Jetzt kommt dieses weiße Pferd ins Spiel. Jesus kommt wieder, eben nicht als Kind in der Krippe, sondern als der Herrscher mit seiner erlösten Schar, beschrieben eben in der Offenbarung 19. Noch einmal diesen Text, weil er so markant ist. Ich sah den Himmel aufgetan, der Seher von Patmos hat diesen Blick. Und siehe ein weißes Pferd, der drauf saß, hieß Treu und Wahrhaftigkeit. Er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand, auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Ihm folgt der Herr des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinen Leinen. Wenn wir die Offenbarung einmal so durchlesen, so finden wir am Anfang des Kapitels die berühmte Geschichte vom Hochzeitsmahl des Lammes. Ne, wenn wir uns das so vorstellen heute, so an Tischen wie hier, das muss eine riesige Tafel sein. Ich kann mir das also fast nicht vorstellen, wenn Millionen, Abermillionen von erlösten Gotteskindern an diesem Hochzeitsmahl des Lammes teilhaben werden. Aber es wird so sein. Und dann lesen wir auch, woher kommt dieses weiße, reine Leinen, was diese anhaben, die auf diesen Pferden sitzen. Vers 6 bis 9. Ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar. Und wie eine Stimme großen Wassers. Wie eine Stimme starken Donner. Die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Seine Braut hat sich bereitet. Aber die Gerechtigkeit der Heiligen. Und da sprach zu mir: Schreibe, selig sind die zum Hochzeitmahl des Lammes berufen sind. Und da sprach zu mir: Das sind wahrhaftig Gottes Worte. Vom grauen Esel zum weißen Pferd. Jesus und seine Gefolge reiten ins tausendjährige Reich. Nicht mehr auf einem grauen Esel, sondern königlich auf einem weißen Pferd. Und dieser Gedanke hat mich dermaßen fasziniert, fast elektrisiert. Er hat ihn nicht mehr losgelassen. Und wie ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, wie ich nachts wach geworden habe, dann nur noch diesen Gedanken gehabt: Ich werde an der Seite meines Königs reiten. Ich werde an der Seite meines Königs reiten. Freunde, wisst ihr, was das bedeutet? Wir blicken kurz zurück in die Zeit des Absolutismus. Für einen Untertan war es die höchste Ehre, die er je erreichen konnte, wenn er an der Seite seines Königs reiten durfte. Und in manchen Monumentalfilmen ist das dann so sehr plastisch dargestellt. Für mich in einem der markanten Filme Edith Sitz sehr deutlich gemacht. Er durfte an der Seite seines Königs reiten. Freunde, Wir werden an der Seite unseres Königs sein, Jesus Christus. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du sich davon faszinieren lassen, von den Gedanken? Elektrisiert sich dieser Gedanke? Mir jedenfalls. Ich habe manche Nacht, habe ich dann wach gelegen, hat nur über diesen Gedanken nachgedacht. Ich werde an der Seite meines Königs sein. Du als Kind Gottes wirst an der Seite deines Königs sein, den du jetzt verehrst und den du jetzt anbetest. Und dann wirst du an seiner Seite sein, hineinreiten in das berühmte tausendjährige Reich. Ich werde, du wirst an der Seite deines Königs reiten. Nicht auf einem grauen Esel, Freunde, sondern königlich hoch zu Ross. Soweit ein paar Gedanken an diesen dritten Advent zur Einstimmung noch einmal hinein in die Weihnachtszeiten, die wir leben. Können wir mit dieser Gewissheit leben, in das neue Jahr hineingehen, das Jahr 2020? Er wird uns auch in diesem Jahr begleiten, dieser Jesus Christus. Er hat uns versprochen, er wird den besten Weg für mein Leben haben, auch wenn ich vielleicht manche Wegstrecke nicht verstehen werde. Aber er wird bei mir sein, er wird mich bewahren, er wird mich segnen in dieses Jahr hinein. Das wünsche ich euch als Gemeinde und ich freue mich schon, wenn wir weiter Gemeinschaft haben werden mit euch als Geschwistern, auch hier im Gottesdienst. Gottes Segen für euch und ja, eine schöne Weihnacht, einen gelungenen Start in das neue Jahr 2020. Gott segne euch. Amen.
Herzlichen Dank, Klaus, für diese schöne Andacht. So ist das immer bei uns. Keiner weiß vom anderen. Jeder hat was auf dem Plan und am Ende passt alles zusammen. Du wirst es nicht glauben, wir singen jetzt gleich das Lied, in dem kommt vor, der König kommt. Tochter Zion. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Und warum hat es geklappt? Weil unsere Freundin Anna, sie sitzt hier. Das ist diese nette Dame mit den vielen schönen Locken. Die hat uns vorgeschlagen, lade doch mal diese zwei Musiker ein. Und ich hoffe, dass es uns allen gut gefällt. Und wenn es euch gut gefallen hat, dann dürft ihr nachher alle mal alle einen Arm nehmen als Dankeschön. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir werden das vorletzte Lied dann miteinander zusammensingen und ansonsten wollen wir mal lauschen, was so von der Musikschule, von der Musikhochschule kommt, es sei denn, wir werden eingeladen mitzusingen. Bitteschön.
Liebe Freunde, ich möchte nur kurze Ansagen machen, dass das Programm, das vor Ihnen vorgelegt wurde, ist ein bisschen verändert, dadurch, dass das sonst zu lange sei, dafür, dass Sie alle nicht sehr müde werdet davon. Wir werden einige Stücke weglassen und was verändern. Danke.
Thank you.
schönen Kreis freuen wir uns, auch Sie zu begrüßen und weiter werden die Geschichten von Hirten und von drei Königen auch gesungen. die nächste Frage, was von mir käme, ob alle kennen die Geschichte vom frommen Simeon. Ja? Ja. Darüber wird weiter erzählt. Wissen Sie auch, was noch im Tempel passiert war? Wer war da noch außer Simeon? Ja, und Sie wissen auch, was sie auch der Maria gesagt hatte. Dass ein Schwert durchs Herz bricht, weil Christus nicht nur zum Freude hierher geboren wurde, sondern er muss was auch gemacht haben, dass er gekreuzigt wird und dann wieder aufstanden. Und das, die Freude haben wir jetzt, aber Lobgesang für die Maria muss auch stattfinden. Und jetzt singen wir von Franz Schubert Ave Maria.
Oh. Thank you.
ich muss was trinken. Und solange spielt Nikolai Denisow ein bisschen für uns ein Stück von Sergei Rachmaninow, das polnische Nelle heißt. Viel Vergnügen. Den jungen Talent. Und es wurden hier auch Geschichten auf Pladütsch und Gedichte vorgelesen und ich bin auch nicht ohne gekommen, dass ich keine Geschichte erzähle, dass ich so redselig bin, dass ich mir aufs Vergnügen auch nicht verzichten kann, meinen eigenen Text auch vorzulesen. Das heißt Weihnachten. Es ist Weihnachten, es werden letzte Geschenke für die Familie eingepackt. Am 24. wird der Weihnachtsbaum geschmückt, es wird ein bisschen gekocht und geputzt. Es ist so aufregend stressig. Es ist Weihnachten und jeder von uns hat gewartet, weil wir als Kinder gelernt haben, drauf zu warten. Türchen zu Türchen, von Tag zu Tag. Das märchenhafte Zeit berührt unsere Herzen, wenn es auch nicht so sein mag. Es ist Weihnachten. Die Welt mag friedlicher sein und viele nun geben so an, als sei alles gut. Doch viele sind an den Straßen mit Hunger gekuschelt, viele sind krank und bald sterben müssen. Es ist Weihnachten und Meister gehen zu ihren Familien, sammeln sich am heiligen Abend am Tisch und gut, wenn es keinen Streit gibt. Es sind bis 50 Leute in einem Haus, die das alles genießen. Sogar die herumlaufende Mutter genießt das auch. Es ist Weihnachten und es wird viel gesungen und gespielt. Man kann sich keine Weihnachtszeit ohne Oratorium von Bach vorstellen und ohne das, dass es nicht ein Lied am Weihnachtsmarkt gesungen wird. Es ist noch nicht Weihnachten. Doch für viele ist es gerade in der Adventszeit, wo wir alle wissen, es ist ja bald soweit. Es ist doch immer Weihnachten, wenn ich ein Stückchen meines Herzens für jeden schenken kann, wenn ich ein Lächeln Menschen gebe, die krank sind, betteln, sind einsam. Es ist doch immer Weihnachten, denn ich mag ja immer singen. Und meines Freuden teilen lässt Dunkles verschwinden. Es ist ja immer Weihnachten, wenn's nicht nur um Geschenke geht. Der Kindheit Märchen lass nun leben. Es ist doch immer Weihnachten, wenn ich kann dir vergeben. Es ist bald Weihnachten. Und weiter wollen wir ukrainisches Programm vorstellen. Und wenn Sie die Sprache nicht verstehen können, lade Sie ein, die Musik zu genießen. Und das nächste Lied aufs jüdische Land, das Nächtlein kommt. Thank you. zu Weihnachtszeit, zu Weihnachtsfeiern gehören drei Feiertage. Der erste ist Geburt des Christuskindes. Das zweite wird sehr hochgewürdigt, der heilige Basilius aus Kappadokien. Und das dritte ist Epiphanie, die Erscheinung Gottes. Und im nächsten Lied wird drüber gesungen. Ich habe mir Mühe gegeben, das auch auf Deutsch zu übersetzen für Sie. Kehren wir zurück nicht nach Deutschland. Wir machen einen Umweg über Österreich und bringen einen Weihnachtsgruß aus Österreich. Aber das Lied kennen Sie alle. Thank you. Und weil wir ein bisschen in Jazz-Laune hingebracht haben, wollen wir das nächste Lied auch im Jazz auch gesungen haben. Wir haben schon so viel gesungen. Hier gibt es eine Frau aus Russland. Sie kennen sie bestimmt. Sie hatte uns auch hier vermittelt. Wir könnten auf russische Lieder auch nicht verzichten. Und russisches Tannenbaumlied muss auch geben. Und viel Vergnügen.
Der ist schockiert. Der wusste gar nicht, dass wir jetzt das singen. Aber ist jetzt alles gut?
Okay.
Wenn er das nicht schafft, dann müssen wir beenden.
Ach nö.
Hatte er für seine Schwester geschrieben. Und dieses Eindruck von Weihnachten, wie ein Mensch auch aus 18. Jahrhundert gefeiert hatte, können wir auch versuchen zu übermitteln. Christuskind.
Das heißt ein Kind auf Herren Hoch, Christus kommt. Thank you.
ein Lied, möchte ich Sie alle einladen zum Mitsingen. Das ist O du Fröhliche. O. Eben. Und an diesem Worte wollen wir uns bei Ihnen bedanken. Eine fröhliche, gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten wünschen. Und das letzte Stück, was wir heute singen, ist von Adolf Adam, Kante de Neu, O Holy Night.
Vielen Dank.
Jetzt darf ich endlich ein bisschen kochen.
Ein bisschen, ganz viel.
Wir haben